Tachchen.
Gude.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Diestars Casuals Podcast mit Amon und Fiete. Ja, Amon, erstes Mal, bist du ein bisschen aufgeregt?
Es geht.
Ich bin ein bisschen aufgeregt, macht aber nichts. Bevor wir so einsteigen und wie das hier so in Zukunft ablaufen soll, gibst du uns erstmal einen kleinen Einblick in die Casual-Historie, oder?
Ja, genau. Ich werde mich so gut es geht versuchen, kurz zu halten, weil ich glaube, alle Zuhörer sind da ein Stück weit schon vorbehaftet, möchte ich es nennen.
Sorry.
Oh, Prost. Da werde ich doch meins gerade auch mal öffnen. Leider nicht so schön geploppt. Genau, der ein oder andere ist ja schon, also ziemlich jeder Zuhörer ist ja schon einigermaßen vorbehaftet, was die Thematik angeht. Ich will einfach mal so anfangen. Ich denke, ihr wisst alle, die 70er, 80er Jahre auf der Insel waren sehr stark geprägt durch Hooliganismus und Hooligans. Damals aber noch, gerade zu Anfängen der 70er, eben sehr stark durch die Skinhead-Subkultur. Ja, dürftet ihr alle einigermaßen kennen, so der übliche Look mit Harrington-Jacken von Barracuda, den klassischen Doc Martens Arbeiterstiefeln, alternativ auch Brogues und Loafers, dann natürlich den Polohemden, meistens natürlich vom ersten englischen Tennismeister Fred Perry und die klassische Blue Jeans, alternativ die 501 Levi's, gerne auch Wrangler oder Lee. So, aber wie hat das Ganze überhaupt gestartet? Da ranken sich jetzt natürlich die Mythen drum, da streiten sich natürlich die einzelnen Akteure auch enorm, wer das alles so aus der Traufe gehoben hat, aber eigentlich so das Patent darauf oder das Urheberrecht auf den Lifestyle, die Subkultur Casual, müssten eigentlich die Anhänger des FC Liverpool haben. Zum Hintergrund sportlich gesehen, in den 70er, 80er Jahren hatte der FC Liverpool wirklich sehr, sehr erfolgreiche Jahre, war Serienmeister beim Europapokal der Landesmeister. Und dort kam es eben zu einem Viertelfinalspiel gegen den AS Saint-Étienne. Dürfte vielleicht dem einen oder anderen auch geläufig sein. Ich nehme es mal vorne weg. Der FC Liverpool hat das Ganze insgesamt nach Hin- und Rückspiel mit 3-2 gewonnen. Und da die Engländer ein reisefreudiges Völkchen sind, sind die natürlich auch in ordentlichen Herrscharen da hingepilgert nach Frankreich und haben da den einen oder anderen, Sportbekleidungsladen einfach mal geplündert.
Und 10 Fingerrabatt.
Genau, dazu zählten dann eben so Marken wie Les oder natürlich auch Adidas. Übrigens in dem Jahr 77, 78 in der Saison ist der FC Liverpool auch Europapokal der Landesmeister geworden mit einem 3-1 gegen, ich werde jetzt niemanden auf den Finger, auf die Füße treten, aber der einzig wahren Borussia aus Deutschland, Borussia Mönchengladbach. Ja, und dadurch, dass halt eben auch sehr erfolgreiche Jahre waren auf europäischer Ebene, konnten die Fans eben viele Europatouren machen zu der Zeit. Ja, damals konnte man dementsprechend auch eben dann viele Länder bereisen.
Cheers, du ungehobelter Chaos.
Prost. Viele Länder bereisen, europäische, und da waren halt ganz andere Marken führend. Ja, wie gesagt, die Jungs, die sind dann da rein, haben da rigoros die Läden auseinandergeräumt, ja, dass da teilweise angeblich sogar die diversen Sportartikelhersteller, Distributeure auf Security-Dienste zurückgreifen mussten, um die wilden englischen Horden quasi in Zaum zu halten, ja. So, und dann wurden die erbeuteten Kleidungsstücke natürlich direkt wieder mit auf die Insel genommen auf der Rückfahrt und dann natürlich auf Straße und Stadion eben verbreitet, ne? Die wurden dann getragen. Das waren, würde ich jetzt mal so sagen, zuerst sehr, sehr sportliche Looks. Eles, Sergio Tacchini, Fila und halt sehr, sehr trainerlastiges Schuhwerk. Ja, gerade Anfang der 80er setzte sich dann jedoch ein sehr, sehr smart und exklusive Look eher durch. Möchte ich einfach nochmal Stichwort Büro nennen, ja, so ein bisschen die Office Attire. Morgens im Büro und dann nachmittags, abends direkt in den Ground, ins Stadion. Einfach mal Burberry, Barbour, Stone Island CP Company so genannt als vorherrschende oder sehr, sehr exklusive und auch für jeden Casual lukrative Marken. Vorangetrieben wurde das Ganze eben durch einen Wirtschaftsboom in der damaligen Zeit unter Margaret Thatcher in der UK, also auf der Insel. Dies führte dann eben zu einer sehr, sehr liquiden Bevölkerung. Somit konnte sich das dann auch irgendwann mal selbst geleistet werden. Da musste nicht mal nach Europa getourt werden, um dann da reihenweise die Shops auseinanderzunehmen. Ein Vorteil von eben diesem Casual Lifestyle bzw. Kleidungsstil war vor allem eben, dass sich die Mobs, die sich dann formierten, also die Anhängerschaften, die sich in Firms oder auch Mobs bildeten, eben sehr einfach unerkannt bewegen konnten, im Gegensatz zu diesem vorher sehr typischen plakativen Look der Skinheads. Und so entzog man sich quasi auch dem Raster der örtlichen Sicherheitsbehörden, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Warum das Ganze so viel Andrang nimmt, ich meine, ich glaube, ihr kennt das alle selbst von euch. Irgendwie so als Jugendlicher sucht man ja doch irgendwie Identifikationspotenzial und möchte auch irgendwie an irgendwas Größerem partizipieren. Und da bietet natürlich gerade für die Arbeiterklasse so eine Subkultur einfach ein enorm hohes Identifikationspotenzial und schafft auch irgendwie ein Stück weit ja, Gemeinsinn, Gemeinschaftssinn. Generell war die Arbeiterklasse auf der Insel eben schon immer sehr, sehr fixiert auf Mode. Zum einen, um sich eben von den anderen Klassen abzuheben. Und ja, generell viele Subkulturen bildeten sich eben aus Arbeiter oder aus der Arbeiterklasse, aus der Working Class, aus dem Proletariat, wie man es jetzt auch immer nennen will. Seien es jetzt Mods, unser Hauptthema, die Casuals oder auch Skinheads, Perry Boys, wie auch immer. Weil halt gerade eben jugendliche Menschen sehr nach Zugehörigkeit streben. Und dann ging somit halt die Hooligan- und Casual-Kultur so ein bisschen nahtlos ineinander über. Ich habe jetzt einfach mal nochmal so vielleicht für den einen oder anderen interessant ein paar der bekanntesten und berühmt-berüchtigsten Firms rausgesucht. Das wären die Zulu Warriors von Birmingham City. Die Chelsea Headhunters dürften jedem, glaube ich, der sich mit der Materie auskennt, ein unrühmlicher Begriff sein, auch vor allem aufgrund ihrer politischen Ausrichtung. The Legion von Coventry City, die ich tatsächlich schon live in Action gesehen habe, damals müsste, glaube ich, 3 oder 4 Jahre her sein, gegen Charlton Athletic.
Warst du da auf der Insel?
Oder? Ja, ja, ich war mit einem Kollegen Groundhoppen und Pub-Hoppen. Und da haben wir den Ground mitgemacht, weil es ein super geiler Ground ist. Müsste The Valley sein, ja, bei Charlton. Und ich glaube, die spielen 3. oder 4. Liga, wie auch immer. Und da war heimtechnisch überhaupt nichts los und die Jungs von Coventry City von The Legion sind da einfach mit 3000 Leuten angereist und auf dem Rückweg, ich hatte dummerweise eine rote Barberjacke an, rot sind die Vereinsfarben von Charlton Athletic und hatte mich vorher im Fanshop von Charlton Athletic mit einem Charlton Athletic Pin eingedeckt, den ich mir logischerweise dann an den stilechten Barbour-Kordkragen dran geheftet habe und ja, da bin ich dann leider in die Baby Squad Area, also in die Nachwuchsgruppe von The Legion reingeraten und die haben auch etwas blöd geguckt. Dann bin ich mit meinem Kumpan, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ist eine lustige Story, wieder zurückgefahren und dann gab es eine London Bridge, das ist so quasi der Dreh- und Angelpunkt für alle Spiele, die rund um London stattfinden. Da fährt jede Firma, jeder Mob vorbei. Und ich bin dann mit meinem Kumpan rausgegangen, eine Zigarette rauchen, ne, weil wir noch ein bisschen Umsteigezeit in die City hatten. Und dann kamen 2 von den genannten Jungs von Coventry auf uns zu und ich dachte schon, oh je, bist du einmal aus Deutschland raus, musst dich schon direkt wieder gerade machen. aber die Jungs wollten nur Feuer schnorren, was auch kein Thema war.
Kordkragen verpflichtet.
Ja. Kordkragen verpflichtet tatsächlich, aber wie gesagt, alles tutti gewesen. Ich möchte jetzt auch nicht weiter großartig auf die verschiedensten Firms eingehen, nur da kamen doch einige witzige Namen zustande, beispielsweise Hull City Psychos oder die weltbekannte Intercity-Firm von West Ham. Die Gruppenstärke dieser Casual Mobs war meist bis zu 500 Personen, aber der harte Kern waren eigentlich oder umfasste eigentlich maximal 150 Personen, ist ja ähnlich wie in Ultragruppen. So die wirkliche Führung sind nur einige wenige, ne? Dann kam es zu einigen unrühmlichen Katastrophen im Jahre 1985, die Hazel-Katastrophe und 1989 die Hillsborough-Katastrophe. Und eben nach diesen Katastrophen, die in unmittelbaren Zusammenhang mit Hooliganismus auftraten, geraten diese eben in einen besonderen Fokus der Politik und sahen sich somit auch vermehrt Repressionen ausgesetzt. Zuerst wurden die Stehplätze abgeschaffen und dann wurde über den sogenannten Public Order Act 1986, initiiert durch Margaret Thatcher, die sogenannten Banning Orders eingeführt. Ich glaube, Stichwort Stadionverbote dürfte jedem in Deutschland einigermaßen geläufig sein. Banning Orders waren damals gleichzusetzen mit Stadionverboten. Das heißt, wer eine Banning Order erhielt, durfte sich zwischen 3 und 10 Jahren, je nach Härte des Vergehens, bei keinem Fußballspiel blicken lassen. Das wurde dann aber Ende der 90er, Anfang der 2000er nochmal verschärft. Mittlerweile ist es sogar so, dass du eine 24-stündige Bandmeile um das Stadion herum hast, in einem gewissen Umkreis. Und bei europäischen Spielen muss der Pass bei der Polizei abgegeben werden, damit eben verhindert wird, dass die Menschen, die einer Banning Order unterliegen, ins europäische Ausland reisen für ihren Verein, mit ihrem Verein, wie auch immer. Ich habe da nochmal so Fun-Fact-mäßig ein paar Zahlen rausgesucht. Also im Jahre 2019, 2020, also vor Covid noch, gab es knapp 2000 aktive Banning Orders in gesamten großbritannischen Gebiet. Die Zahlen sind natürlich rückläufig, weil auch die Mobs immer kleiner werden. Die Menschen, die sich wirklich quasi der Subkultur zuzurechnen fühlen und sich in Mobs und Firmen organisieren, die nehmen ja stark ab, halt vor allem auch aufgrund der enormen Repressionen. Tabellenführer möchte ich mal nennen bei den Banning Orders war in der vorangegangenen Saison Stoke City mit 52 aktiven Banning Orders auf dem 2. Platz. Die eben schon beschriebene Intercity-Firm von West Ham mit 51 aktiven Banning Orders. Und, oh Wunder, ein Viertligist auf dem 3. Platz, selbst noch nie von gehört. Und ich würde behaupten von mir, dass ich einigermaßen fußballaffin und interessiert bin. Mansfield Town mit 50 Banning Orders. Generell kann man dazu noch sagen, dass die gesamte Casual Culture vor allem durch Musik dann sehr populär wurde. Gerade durch so Bands wie The Cure, New Order, Oasis oder Happy Mondays. Die formierten sich teilweise aus ehemaligen Casuals und konnten somit eben diesen Lifestyle und auch diesen Kleidungsstil der breiten Masse zugänglich machen und somit auch ein bisschen populärer machen. Ich meine, jeder, der Liam Gallagher so ein bisschen, also den ehemaligen Frontsänger von Oasis, verfolgt, weiß, dass das ein absoluter Connoisseur ist, was Klamotten angeht. Jedes Teil, was der sich kauft und irgendwo auf Instagram trägt, sei es jetzt dieser eine Stone Island Ghost Nylon Parker, den er sich mal gekauft hatte, also vom Shadow Project, der ist danach im Resale-Value so enorm gestiegen. Also man kann fast von einem kleinen Casual-Influencer sprechen. Besonders Britpop und Northern Soul haben da zur Verbreitung beigetragen, was so quasi die Steckenpferde musikalisch gesehen der Casual-Kultur sind oder waren. Außerhalb von Großbritannien spielte die Kultur, um ehrlich zu sein, meiner Einschätzung nach eine lange Zeit überhaupt gar keine Rolle. In den 90ern verschwanden die Casuals fast vollständig. Und erst so Anfang der 2000er konnten quasi diese ganze Subkultur wieder ein Revival erleben. Vor allem im Rest von Europa. Da würde ich das jetzt alles mal so ein bisschen auf so ein, zwei Filme zurückführen, die zu der Zeit released wurden. Es war nämlich eigentlich... Wahrscheinlich hat jeder Zuhörer den Film dutzende Male gesehen. Es ist auch irgendwo episch und legendär. Und zwar Green Street Hooligans im Jahr 2005 released und das The Firm Remake 2009, das Original ist von 1988. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt reinschalten, sind legendäre Filme. Und dadurch wurde so ein bisschen quasi das Ganze auch wieder populärer. So ist auch meine Einschätzung, wie das so nach Deutschland kam. Klar gab es auch Anfang der 2000er und sicherlich auch Ende der 90er schon Casuals in Deutschland. Da bin ich aber einfach der falsche Ansprechpartner aufgrund meines doch noch sehr bescheidenen Alters, wozu wir später nochmal kommen werden. Aber gerade jetzt in den letzten Jahren, seitdem ich das so ganz bewusst wahrnehme, kann man schon von einer rasend schnellen Verbreitung sprechen. Es mag vor allem vielleicht auch am Internet liegen. Ich meine, vielleicht ist dem einen oder anderen das Casual Connoisseur Forum, was mittlerweile geschlossen ist, also geschlossen im Sinne von, dass niemand mehr eintreten kann, ist aber noch aktiv. Dort haben sich dann immer wieder Casuals aus Europa miteinander vernetzt und einen ganz eigenen Style, eher einen smarteren Style entwickelt. Dann natürlich über Instagram oder auch diverse Facebook-Gruppen, auch deutsche Facebook-Gruppen, in denen man sich austauschen konnte und mit Gleichgesinnten eben ja ein Stück weit auch vielleicht konkurrieren konnte. Das gehört, glaube ich, so ein bisschen in die Subkultur mit dazu. Es ist schon so ein bisschen, boah, wer hat jetzt die krasseste Jacke oder
bisschen Schaulaufen jetzt, schon auch.
Ja, ja, oder? So, es ist Schaulaufen, ja, auf jeden Fall. Klar, ist irgendwo auch so eine gewisse, ich will es nicht Brüderlichkeit nennen, aber man hat so einen gemeinsamen Nenner immer, über das man sich unterhalten kann. Ich glaube, es gibt kein schöneres Gesprächsthema als Jacken oder Schuhe.
Ja. Man feiert sich schon ab, ne? Aber wenn da jeder, was weiß ich, jeden Monat mit einer 900-600-Euro-Jacke um die Ecke kommt oder sowas, dann kann man da schon irgendwie Eindruck schinden.
Klarner lässt grüßen. Ja, und mittlerweile gibt es ja auch wirklich in so viele Casual Stores allein in Deutschland. Also mir fallen jetzt das Smart Dresser direkt ein, wo ich auch schon das eine oder andere bestellt habe. Natürlich keine Werbung. Oder auch Casual Couture. Also wir haben eigentlich quasi 5, 6 größere Läden in Deutschland, die auch meiner Einschätzung nach verhältnismäßig gut laufen. Also es ist weiterhin im Kommen und es boomt auch weiterhin. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei jetzt mal dahingestellt.
Ich wollte gerade sagen, es schwappt immer mehr in den Mainstream über. Ne? Mein Papa hatte letztens eine LS-Jacke irgendwie an zum Grillen oder so. Da habe ich dann auch doof geguckt. Ne? Wäre vor 10 Jahren auch nicht denkbar gewesen.
Ja gut, klar, natürlich die eine oder andere Marke ist halt auch einfach super inflationär. Ne? Und es geht auch stückweit schon gerade dieser sportlichere Look, so sage ich mal, mit den ganzen ehemaligen Tennis-Brands oder Tennis-Brands generell, sei es jetzt LS, Tacchini, Fila oder was auch immer, geht halt auch sehr stark in die Streetwear-Ecke. Und da du halt mittlerweile auch irgendwie einen LS-Tracktop bei Amazon bekommst für 40 Euro hinterhergeschmissen, so Preis ist halt immer schon so ein Einstiegsargument oder halt eben auch ein Ausstiegsargument, ja.
Natürlich. Die Klamotten sind cool, ne? Also es ist ja auch irgendwie für eine...
Ja, das ist jetzt,
Amon verzieht schon die Mundwinkel.
Das ist jetzt
diskutabel. Das ist jetzt Geschmackssache, aber...
Nee, aber ich habe auch so, also ist jetzt einfach nur meine persönliche kleine Meinung, aber heutzutage habe ich oftmals im Gefühl, dass das eher ein Kleidungsstil ist als eine Subkultur, weil zu einer Subkultur gehören eben auch Verhaltensmuster, Sprache, gemeinsame Slang, musikalische Präferenzen und sowas dazu, ja. Da war Großbritannien schon immer Vorreiter, was Subkulturen angeht. Mir fallen jetzt spontan allein 5, 6 riesige Subkulturen an, die bis heute nachwirken. Und von daher ist es, glaube ich, in Deutschland tatsächlich eher ein Kleidungsstil als ein Lifestyle oder als eine Subkultur. Ist jetzt auch überhaupt gar nicht negativ gemeint oder so. Aber man kann schon deutlich auch festhalten, dass die Casual-Subkultur eine langfristige und enorme Auswirkung auch auf Mode und Modeindustrie hat. Beispielsweise Stone Island war jahrelang verpönt, sogar teilweise verboten in manchen Pubs. Dadurch kommt auch die Vorgehensweise, dass manche Casuals ihre Badges abmachen, weil sie sonst nicht anders in den Pub reingekommen sind oder an gewisse Orte oder halt sofort per Rasterfahndung von den örtlichen Sicherheitsbehörden hochgenommen wurden oder durchsucht wurden, wie auch immer. Weil es halt doch dann immer so ein bisschen mit Hooligans, Ausschreitungen, Randale und so gleichgesetzt wurde. Und mittlerweile durch Drake und andere Rapper ist es einfach eine super inflationäre Marke geworden, die quasi jeder trägt. Also gerade bei Jugendlichen
super. Heute erst wieder einen schönen Fake gesehen auch. Also mit riesen Brustschriftzug, dann nochmal die Windrose. Der Ärmel war leider verdeckt, aber ich wette, da waren auch mindestens 3 Badges noch drauf.
Also. Ja, gerade hier in Frankfurt... Ich möchte jetzt keine Gründe dafür nennen oder Ursachen suchen, ist mir eigentlich auch ziemlich egal, aber es ist halt schon, ich glaube, ihr kennt das alle selbst, wenn man sich ein bisschen auskennt mit der Marke und dann kommt da halt irgendwie wirklich so der allerletzte Rotz da in die, sorry, nee. Ich war schon wirklich 2, 3 Mal ganz kurz davor, zu der Person hinzugehen und zu fragen, ob sie sich denn im Klaren darüber ist, dass sie gerade ein Plagiat trägt, aber auf der anderen Seite, ja, es schadet halt der Marke und ist somit halt auch einfach zu verurteilen, aber auf der anderen Seite each to their own, ne? Das war soweit als kleine Einführung. Wie gesagt, ich denke, es wird viele Redundanzen gegeben haben bei dem einen oder anderen, der sich schon intensiver oder vielleicht auch weniger intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Ich wollte jetzt auch keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit hier erheben. Von daher hoffe ich, dass ich euch ins Thema einigermaßen einführen konnte, so einen kleinen, aber feinen Start und übergebe dann hiermit an den Fiete.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die doch recht ausführliche Einführung. Also krasser Scheiß. Das meiste war mir natürlich auch bekannt, aber gerade auch nochmal so die Zahlen und Fakten zu hören und wie lange sich das Ganze dann doch auch schon zieht und mit welchen Abschweifungen hier und da, ist doch nochmal ganz interessant so geballt dann zu wissen. Genau, ich würde jetzt direkt mal uns ein bisschen vorstellen, oder? Weil ich weiß nicht, ich glaube, die meisten Leute kennen uns vielleicht, manche aber auch noch nicht. Deswegen würde ich mal so ein paar Worte loswerden. Also genau, ich bin...
Ich bitte darum.
genau, ich bin Fiete, aka der Osten Prollt auf Instagram. Geboren und aufgewachsen in Berlin-Köpenick, im wunderschönen Ost-Berlin. Wohne da seit einiger Zeit allerdings nicht mehr, bin dann irgendwann in die südhessische Riviera gezogen, bin jetzt seit einiger Zeit hier, hab dich dann irgendwann kennengelernt auch und
Über Instagram.
Über Instagram tatsächlich, genau.
Weil wir eben beim Thema waren. Es ist einfach Vernetzung.
Genau, also da vielleicht tatsächlich noch soziales Medium, hat den Namen noch verdient. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe dich vorher schon öfter auch in der Facebook-Gruppe irgendwie gesehen. Aber da haben wir uns noch nicht ausgetauscht. Das kam dann erst ein bisschen später.
Das wird nicht die Casual for Life-Gruppe sein, weil da bin ich nämlich gebannt.
Und ich bin gar nicht erst reingekommen als Unioner. Naja, habe ich es schon gesagt, genau, Union Berlin, mein Heimatverein, auch aus dem hessischen Exil noch natürlich das größte Herz in der Brust. Amon, willst du vielleicht gleich mal was zu dir sagen, wo du so herkommst, wofür dein Herz schlägt? Die einzig wahre Borussia, hast du vorhin schon gesagt. Ich dachte, jetzt kommt Borussia in Neunkirchen, aber nee.
Nee, da war ich aber tatsächlich mal vor Ort bei Borussia Neunkirchen. Schönster Ground Deutschlands ehemals. Oder ist der Stadionumbau, wird das überhaupt umgebaut?
Ich habe keine Ahnung.
Naja, also
durch Corona ist irgendwie...
Falls hier ein Borussia Neunkirchen-Fan oder wie auch immer zuhören sollte... Sorry für den Fauxpas. Kannst du uns ja mal informieren, wie weit der Stadionbau überhaupt fortgeschritten ist, ob es den überhaupt noch gibt? Ich meine, ich hätte da mal was gelesen in irgendeinem Elf-Freunde-Magazin. Ja, ich bin der Amon, 25 Jahre alt. Der ein oder andere wird mich wahrscheinlich auch kennen. Ich bin gebürtiger Hesse und wohne auch immer noch in Hessen, in der unmittelbaren Nähe von Frankfurt am Main. Da komme ich szenetechnisch aber nicht her, sondern aus der wohl größten Rivalität im deutschen Fußball nach Schalke und Dortmund, nämlich aus Offenbach. Bin da über meinen Vater hingekommen, der mich, glaube ich, zu meinem ersten Spiel 2005, damals noch glorreiche Zeiten, zweite Bundesliga, gegen Hansa Rostock, meine ich, bei minus 5 Grad auf der Orion, müsste mein erstes Spiel gewesen sein. Und dann entwickelt sich das halt, viele dürften es kennen, selbst irgendwo so ein Stück weit weiter. Dann will man irgendwann mal auch mal in den Stehblock gehen und dann gibt's da... vielleicht auch eine Gruppe, die einen interessiert, gerade so im jugendlichen Alter von 14, 15 Jahren. Und der schließt man sich dann an. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Zwischenzeitlich fahre ich nicht mehr zum Fußball, nur noch zu befreundeten Szenen oder zum Groundhopping gerne mal. Aber auch da tatsächlich in der letzten Zeit sowieso nicht aufgrund von Covid, aber vor Covid auch da meistens nur Hessenliga und so kleinere Grounds, weil irgendwie so dieses ja große Fußballbusiness ein bisschen an... ja, Attraktivität verloren hat, könnte vielleicht dem einen oder anderen auch so gehen. Und natürlich, wenn möglich, auch mal regelmäßig auf die Insel. Wenn ich von Insel rede, meine ich jetzt durchweg Großbritannien, weil Mallorca kenne ich nicht. weitere Kommentare hierzu erspare ich mir. Es wird auch keine Folge über Mallorca geben. Und dort bin ich gerne in den üblichen Pubs. Und mache da den einen oder anderen Ground ganz gerne. Und ja, wie bin ich zu der ganzen Geschichte gekommen? Also ich versuche jetzt erstmal meine Verknüpfungspunkte oder meine Verbindungspunkte zur Casual Culture herauszustellen. Also wie gesagt, wenn man dann halt so ein bisschen als Ultra quasi anfängt, dann versucht man sich auch ein bisschen abzuheben von der Masse der Kutten, Schalträger und wie auch immer. Und sucht sich dann natürlich erstmal so einen etwas sportlicheren Style, Fred Perry, Leland Scott, Weekend Offender und so Geschichten. Aber ja, irgendwann verliert das ein Stück weit oder hat es für mich jedenfalls ein Stück weit an Reiz verloren. Und dann habe ich irgendwie nach mehr gesucht und da bin ich halt eben auf das genannte Casual Connoisseur Forum gestoßen und auch auf den Instagram-Account, der damals schon riesig war. Wer sie nicht kennt, es sind zwei Zwillinge, Tom und Dan, die machen schon seit Ewigkeiten eigene Mode und haben aber auch einen sehr, sehr großen Impact oder einen sehr großen Einfluss auf die Casual-Kultur, eher so im Bereich smarte Dresser. Dazu werden wir vielleicht auch nochmal eine Folge machen. Aber ja, da gehe ich eher so in die Richtung, also ich kann mit einer Barbo-Jacke mehr anfangen als mit einem Adidas Tracktop und ich kann mit einem schönen Mephisto Rainbow auch mehr anfangen als mit einem Adidas Samba oder mit einem Adidas ZX 8000. Aber dafür habe ich ja den Fiete, der ist nämlich eher so der Sportmacher.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja hier auch so ein bisschen der Reiz des Ganzen, dass wir auch innerhalb einer Subkultur doch eine ziemliche Spannbreite aufmachen und uns auch mal versuchen, hier nicht im Einheitsbrei zu verlieren, sondern auch mal ein bisschen so das eine oder das andere Ende auch abzustecken und zwischendrin natürlich auch immer wieder Überschneidungen haben.
Und das macht auch immer den Dialog oder die Kommunikation zwischen uns so interessant, weil der Feed ist eher so ein Sneakerhead. Und ein Casual auch, aber halt auf einer anderen Ebene, keine bessere, keine schlechtere Ebene. Ich möchte da nicht differenzieren. Aber ja, und so entsteht dann halt eben immer ein sehr, sehr gegensätzlicher, aber auch sehr gehaltvoller Dialog, möchte ich mal so sagen.
Genau, da hast du schon recht. Also ich nehme das auch gar nicht als Diss auf, weil genau so ist es. Bei mir kam es tatsächlich früher dazu, dass ich auf gutes Schuhwerk Wert gelegt habe. Das waren aber noch nicht die klassischen Casual Brands, also bin ich ganz ehrlich. Deswegen auch der Osten prollt. Also bei mir, bin ein kleines Stückchen älter als der Amon, aber nicht viel. Da war halt wirklich so, keine Ahnung, Picaldi-Hose, ich weiß nicht, den einschlägigen Berlinern wird's noch was sagen, oder allgemein irgendwelche komischen Echo, wie heißen die Dinger?
Echo Unlimited.
Echo Unlimited, aber wie heißen die? Ich wollte jetzt schon fast Schlaghose sagen, nee, Baggy Pants oder sowas und dazu irgendwelche komischen...
sehr wild, ja, mit Nashorn.
Genau, ZX, sag ich schon, Nike Shocks oder irgendwelche Air Max BW oder sowas, das war so der Dresscode damals. Ich bin ja nicht komplett mitgeschwommen, aber ich war schon auch eher so weißer Nike-Heini irgendwie. Damit hat es mal angefangen, ist dann aber irgendwann auch umgeschwappt zum Besseren, wie ich finde. Genau, und fußballtechnisch hat es bei mir tatsächlich auch ein bisschen anders erst angefangen. Meine Family kommt nämlich nicht aus Berlin, sondern aus dem schönen Sachsen-Anhalt, beziehungsweise auch Sachsen zum Teil, und sind dann erst nach Berlin gezogen. Ich bin in Berlin ja geboren und aufgewachsen, aber die hatten mit Fußball nichts am Hut, und deswegen bin ich da erst so ein bisschen später reingerutscht, tatsächlich dann in der Schule erst. Also Union war, wie gesagt, 10 Minuten mit dem Fahrrad von meiner Wohnung entfernt, das Stadion, also immer in unmittelbarer Reichweite. Man hat das immer verfolgt, aber die haben unter ferner Liefen gespielt und ich war da jetzt noch nicht, dass ich so mit dem Vater ins Stadion gegangen bin und sofort hooked war. Das kam erst, ja, immer mal mit Schülern dann hingegangen, und irgendwann hat die Atmosphäre halt einfach so gecatcht, dass man dann irgendwie das auch immer mehr verfolgt hat und dann halt auch regelmäßig ins Stadion gegangen ist, ja.
Warst du schon mal am Biberer Berg?
Nee.
Okay.
Biberer Berg, sag mal.
Kick es offenbar.
Nee, war ich noch nicht. Mhm. Aber würde ich gerne mal hingehen.
Ja. Ja, jetzt lohnt es sich nicht mehr. Im alten Ground hätte man hingehen müssen. Ich war tatsächlich aber auch noch nicht an der alten Försterei. Vielleicht, wenn Covid-19 vorbei ist, können wir so ein Dienstags-Casuals Rollentausch machen. Und jeder besucht mal den Verein des anderen. Wobei ich, wie gesagt, auch nicht mehr hinfahre. Aber wäre doch mal schön, oder? Ich würde gerne mal euer Stadion sehen.
Auf jeden Fall. Zeige ich dir ein paar nette Pubs. Trink mal einen vor und... genau.
Papp klingt gut.
Laufen da mal ein, essen noch eine Wurst. Ja.
Gut, Berliner.
Komplettes Programm.
Berliner Currywurst ist natürlich.
Ach, die ist das Currywurst. Eberswalder Wurst. Bester Wurstzulieferer, regional und.
Ich bin immer, wenn ich in Berlin bin, bin ich bei Curry Baude. Grüße an Jerome.
Guck mich nicht so an, als ob ich das jetzt kennen muss.
Grüße an Jerome und Sebastian Herold. Shoutouts.
Okay, gut. Jetzt hast du mich ein bisschen aus der Fassung gebracht. Genau, also bei mir war es alles etwas später, aber dann umso intensiver. Das heißt, dann ging das Ganze auch los mit Fußball und man hat sich so umgeguckt, wie laufen die Leute rum und so weiter. Und da war das natürlich so der klassische Ultra-Dresscode, also sprich New Balance 574, Knitterjacke von North Face oder was weiß ich, irgendwelche Adidas-Jogger. So dieses Ding, und dann hat sich das alles ein bisschen vermischt, ne? Dann kamen noch irgendwie Punk-Einflüsse auch so aus der näheren Freundschaft hinzu, und dann hat sich dieser Style so ein bisschen gewandelt bei mir. Und dann ist es tatsächlich aus ähnlichen Gründen wie bei dem, was du auch am Anfang von der Insel erzählt hast, zum eigentlichen Casual gekommen, weil ich auch so ein bisschen nach was gesucht habe, womit ich ein bisschen unterm Radar schwimme, weil ich auch immer schon irgendwelche Jobs hatte, wo ich ein bisschen schicker rumlaufen musste, und ich hatte keinen Bock, immer so eine Freizeituniform zu haben, wo ich dann die Sachen anziehe, die ich feiere, und dann aber irgendwie da so spießig im Hemd rumzulaufen. Dann habe ich versucht, das zu mixen, und habe dann zum Beispiel viel Fred Perry getragen, trage ich auch heute immer noch gerne, weil ich finde, das geht immer. Mit New Balance kombiniert bist du immer, also der Kenner sieht das schon so ein bisschen, es sieht gut aus, gute Qualität, und es funktioniert aber in allen Lebenslagen, und das ist ja auch so ein bisschen, du hast es, glaube ich, vorhin schon gesagt, so, keine Ahnung, Millwall away at so und so und abends noch Kuchen bei der Schwiegermutter oder sowas.
Die, ja. Die üblichen Floskeln, ja, man kennt sie.
Genau, so und so ging das tatsächlich bei mir dann auch los, und wie gesagt, durch Punk, Fußball hatte ich da eh schon so ein paar Brands im Auge und dann entwickelte sich das eben immer weiter, ne? Also, ja.
Ja, es ist ja auch irgendwie so ein Stück weit so ein bisschen beeinflussen und selbst beeinflusst werden. Also, wie oft sehe ich irgendwo etwas, wahrscheinlich sogar nur beiläufig, irgendwelche Brands oder irgendwelche speziellen Jacken oder irgendwelche Botten und denk da gar nicht so drüber nach in dem Moment. Ich meine, in so einer schnelllebigen Welt, wie wir leben, überall gibt's Werbung, überall gibt's Einfluss von außen, sei es jetzt visuell oder Audio oder audiovisuell, wie auch immer. Aber es bleibt ja doch dann am Ende des Tages immer mal wieder was hängen, ne? Und
es entwickelt sich auch weiter.
Diese stetige Entwicklung, die ist mir halt eben auch sehr wichtig, weil gerade aus diesem Casual-Connoisseur-Ding, wo ich eben erzählt habe, also CC aus England, gerade die pflegen eben diesen One-Up-Manship-Gedanken. Das heißt, immer wieder neue Brands entdecken, immer wieder neue Wege gehen, weil die ewiggestrigen werden halt immer so bleiben, wie sie sind. Und es ist halt meiner Meinung nach an mich persönlich auch gar nicht der Anspruch. Also ich hätte mir, wenn mich einer mit 18 gefragt hätte, ey, würdest du so ein paar Mephisto Rainbow tragen wollen, da hätte ich den angeguckt und ausgelacht. Mittlerweile ist es eigentlich mein Standardschuhwerk, weil es einfach super bequem ist, super schick aussieht und dennoch irgendwie ein bisschen was hermacht und auch einzigartig ist. Ja.
Ist auch wieder streitbar.
Ja, gut, aber zum Beispiel, wie gesagt, das ist ja das Schöne an diesen, oder das ist ja das Schöne an dem Mehrwert, den der Dialog zwischen uns bieten kann. Ich würde halt im Leben keinen ZX 8000 Aqua tragen und ich weiß ganz genau, wie viele Menschen ZX 8000 Aqua tragen, ja, und was da für ein Run drauf immer abgeht und so, ne. Aber ich muss es nicht verstehen, um zumindest sagen zu können, wenn jemand dafür lebt, dann finde ich das toll und finde ich das klasse und alles, was sich von dem Standard-Mainstream-Einheitsbrei abhebt, ist zu unterstützen.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie wir überhaupt auf die Idee kamen, so ein Podcast hier in dem Format zu machen. Ich meine, Podcasts sind ja super beliebt aktuell, aber mal ehrlich, gibt es denn so wirklich einen Podcast, der die Themen jetzt abdeckt oder das Thema abdeckt, was wir jetzt gerade hier aufreißen?
Also ich kenne keinen, zumindest keinen deutschsprachigen. Es gibt jede Menge, Fashion- oder Street-Style-Tonschuh-Podcasts oder jede Menge auch nicht, aber einige und die sind auch alle ziemlich nice und die höre ich zumindest auch. Also Oshun, Dress Relief mal genannt, was haben wir noch? Mit Hikmet und John, wie heißt der? Jetzt habe ich einen Namenshänger, aber ihr wisst, was ich meine. Die verfolge ich alle, aber tatsächlich hatte ich die Idee schon vor Covid, also vor über einem Jahr, ich glaube irgendwie Januar 2020 oder so, hatte ich irgendwie Langeweile und habe tatsächlich schon mal mir so ein, also hatte schon irgendwie die Idee, war aber ein bisschen schüchtern noch oder die Idee war nicht ganz ausgegoren und irgendwie habe ich es dann so ein bisschen tröpfeln lassen. Immer auch mal das Konzept ein bisschen umgeworfen, also am Anfang wollte ich so ein bisschen turnschuhlastiger gehen oder so und dann waren wir, glaube ich, mal irgendwie wandern und haben uns gepflegt, die Rüstung verbeult.
Oder Bierchen trinken oder beides.
Genau, aber gewandert sind wir tatsächlich auch noch ganz ernsthaft und da hatten wir das schon mal so besprochen, du warst auf jeden Fall auch Feuer und Flamme und hast dann auch immer mal wieder nachgehakt und Druck gemacht und nachdem das Ganze dann so ein bisschen in der Schublade hingammelte, haben wir jetzt gesagt, jetzt machen wir es mal und yalla.
Ja, ich wusste halt durch dein Fotografie-Ding so, also man muss dazu sagen, der Fiete fotografiert sehr viel und sehr gut, angefangen mit Sneaker-Shots, gerne, mit Sneaker-Shots, da ist dann halt, muss man mal ehrlich sagen, irgendwann halt auch so ein bisschen der künstlerische Aspekt vielleicht ausgereizt und jetzt fotografiert auch ganz viele andere geile Dinge, die ich übel feiere und daher wusste ich, okay, der Typ, wenn er für was brennt, dann hat er Bock darauf, das zu machen und genau sowas habe ich eben gesucht. Und da es auch zwischenmenschlich tatsächlich zwischen uns einigermaßen funktioniert, habe ich gedacht, komm,
Schatz, lüg doch nicht.
Setz den Jungen mal ein bisschen unter Druck, dass der mal bei Pötten kommt, dass wir hier mal sowas starten können, weil ich habe da mega Bock drauf. Ich bin einfach jemand, der sich gerne reden hört und der auch gerne über Dinge redet, so ehrlich muss ich sein. Und da ich schon immer irgendwie für diese ganze Subkultur gelebt und gebrannt habe, war das mir irgendwie auch ein Stück weit eine Herzensangelegenheit, sowas mal zu machen.
Schön, ja, jetzt sind wir hier. Amon, jetzt haben wir so viel über Geschichte und wo wir herkommen und warum der Offenbacher FC immer noch nicht Meister ist geredet. Haben wir noch gar nicht so viel, aber das erste Bier kickt schon rein. Nee, Quatsch. Aber sag mir doch einfach mal, was du heute trägst, weil das interessiert doch die Leute wahrscheinlich am meisten.
Genau, die What Do You Wear Today Rubrik wird eröffnet.
Genau.
Ich habe tatsächlich dadurch, dass ich quasi straight von der Arbeit komme, ganz normalen Standard-Büro-Look an. Ich habe heute ein J. Crew Button-Down Oxford-Hemd in einem schönen Blau an. Dazu eine Levis 511 Made in Crafted. Made in Crafted ist eine Inline von Levi's mit einem bisschen höheren Qualitätsanspruch und ein bisschen Limitierung, aber nichts Wildes. Raw Denim Jeans.
Mit Salvage-Naht?
Mit schwarz-weißer Webkante. Wir sind ja immer noch in Deutschland. nee, mit einer Salvage-Naht, genau. Dazu schwarze Burlington-Wollsocken. Und die Jacke, die ich natürlich jetzt gerade nicht trage, weil beim Fiete sind es ja, angenehme 20 Grad Raumtemperatur. Ist ein Patagonia Ichthus Parker in Schwarz. Meiner Meinung nach der beste Parker, was Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Kriegt man auch mal für gute 200 Euro, hält super warm im Winter und sieht schick aus. Und auch tatsächlich für Wanderung geeignet. Ja, das wird dann noch abgeschlossen von meiner Arbeitstasche. Das ist eine Filzen. Dürfte vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Made in USA, beste Qualität. Begleitet mich schon seit 5 Jahren auf dem Weg zur Arbeit hin und zurück. Und bisher noch ohne Beschädigung.
Umhängetasche oder wie?
Nee, das ist wie nennt man das denn? Briefcase?
Ja.
Ich glaube Briefcase.
Also mit Henkel sozusagen.
Das ist eine Aktentasche, aber es ist so ein Hybrid-Ding. Da macht Filzen coole Sachen. Also man kann die auch umhängen, aber ich trage die meistens am Bügel oben. Also an der Halteschlaufe, wie man es auch immer nennt. Das sind coole Dinger. Kann man auch mal recherchieren. Absolute Kaufempfehlung meinerseits. Ja, Fiete, cool. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, warte, ich habe noch mal eine Rückfrage. Grundsatzfrage. T-Shirt unterm Hemd oder Teehemd, wie du vielleicht auch sagen würdest, oder nicht?
Wie kommst du darauf, dass ich Teehemd sagen würde?
Wegen T-Shirt? Wegen Webkante.
Achso, ja. Nee, tatsächlich Feinripp. Mit Senfflecken von der letzten Auswärtsfahrt. Nee, okay. Einfach nur ein Feinripp, weil ich weiß nicht, welcher Mensch T-Shirts unter Hemden anzieht, gehört, keine Ahnung.
Finde ich auch ganz schrecklich, deswegen stelle ich die Frage. Aber viele machen das, ja.
Nee, sollte meiner Meinung nach schon ein Feinripp unter Hemd sein, wenn möglich.
Mit Senfleck dann auch bitte.
Optional.
Okay. Ich habe, wie sollte es anders sein, was von Fred Perry an, und zwar ein Braun. Ich weiß nicht, ob er schon Vintage ist, auf jeden Fall habe ich ihn wahrscheinlich schon 10 Jahre. Merino Jumper. Sitzt wie am ersten Tag, Bündchen straff, 1A Qualität tatsächlich noch. Weil tatsächlich auch super zur Arbeit geeignet. Dazu eine dunkelblaue Edwin Ad 80 Slim Tapered Denim. Ungewaschen, immer ein bisschen schwierig mit Turnschuhen, weil die Dinger dann doch ausbluten, muss man ein bisschen aufpassen, aber die ist jetzt schon gut eingetragen, man könnte fast sagen durchgetragen, aber tut auf jeden Fall noch ihren Dienst, trage ich viel und gerne. Jay Clay Socks habe ich an, da steht drauf, the future looks bright, hoffen wir mal, es ist ein gutes Omen für den Podcast, ansonsten ist es einfach ein cheesy Spruch, den ich ganz lustig finde. Ich hatte heute an New Balance Made in USA M997, ich glaube PTB heißt der Colorway, sind so ganz dunkelblau mit lilafarbener Zunge aus Suede und genau, also auch eigentlich für Schlechtwetter so ein paar Bieter, aber super hochwertig verarbeitet, gehen, wie gesagt, auch bei Regen kommt nichts durch, etwas höhere Sohle, kriegt man keine kalten Füße im Winter. 1A und wie gesagt, sehr tonaler, ein bisschen herbstlicher Look bei mir.
Jetzt, wo du gerade dein Schuhwerk erwähnst, fällt mir auf, dass ich mein Schuhwerk noch gar nicht ausgeschossen habe, aber es dürfte die meisten auch nicht wundern.
Lass mich raten. Mephisto Rainbow?
Gut, du hast ja gesehen. Das ist ja jetzt keine große Herausforderung. Nee, ist natürlich ein Mephisto Rainbow in Schwarz, Glattleder. Ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. Es ist mein Arbeitsschuh seit über einem Jahr. Ich trage den täglich, weil ich auf der Arbeit halt eben schwarz tragen muss, sagen wir es mal so. Mehr verrate ich zu meiner beruflichen Tätigkeit nicht.
Er ist nicht Bestatter.
Nein. Naja, fast. die sind seit einem Jahr bombenfest, super Schuhwerk, kann ich sehr empfehlen. Habe ich tatsächlich damals im Sale bei...
HRV hat die öfter mal?
Nee, Sehr gut Store aus Bochum müsste das sein.
Ich dachte jetzt Orthopädie Meier irgendwie oder sowas. Nee.
Nee. Okay. Tatsächlich kaufe ich. Naja, also man muss zu Mephisto sagen, dass die ja mittlerweile auch schon quasi bei jedem zweiten Sneakerladen verfügbar sind. Ne? Also selbst hier in Frankfurt glaube ich, dass das 43,5 sogar Mephisto anbietet. Beziehungsweise gibt es bei uns hier in der City in Frankfurt auch einen sehr gut sortierten Mephisto-Laden.
Okay, made in France sogar, oder? Er hebt den Daumen und trinkt nochmal an seinem Bier. Genau, ich sitze hier auch nur in Pulli und die Schuhe hatte ich heute zur Arbeit an. Tatsächlich habe ich natürlich Adiletten an, wie sie es für zu Hause gehört. Ich hatte heute dazu an, jackentechnisch eine Sempach-Jacke oder den, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Guizan Parker, so ein richtig schön fetter, gefütterter Parker, außen Oliv, innen mit so einem, was ist das, Orange-Rotton irgendwie, ganz das, dick gepaddelt.
Das müsste aus ehemaligen Schlafsäcken gefertigt werden.
Schweizer Armee, genau.
Sempach, super coole Marke, leider nie wirklich den Durchbruch in Deutschland geschafft. Wunschnaht hat die mal vertrieben, beziehungsweise Lookbook-Kram und so für die gemacht. Deswegen, für alle, die aus der Nähe kommen, kennen die Heinefabrik sicherlich. Da konnte man früher immer mal den ein oder anderen Sempach-Schnapper machen. Auch jetzt noch im Internet sehr günstig zu erwerben. Aber TSD hat, glaube ich, auch, also Smartdresser aus Berlin, haben, glaube ich, auch noch ein paar Jacken in Stock. Aber auch schon ewig. Also Sempach scheint irgendwie nicht so zu laufen. Aber
nee, super war, geile Sache. Ein bisschen zu unter dem Radar. Ich feiere das Ding. Ist, wie gesagt, sehr groß, sehr ausladend. Aber wenn es draußen kalt ist, super geil. Und das Ding hat so viele Taschen. Also da kann man locker ein Sixer Bier verstauen. Keiner sieht es von außen. Ganz gut.
Ja, das ist eh ganz komisch, wie das dann mit Sempach lief. Die haben auch kaum Marketingaktivitäten irgendwie hier gemacht. Wir hatten keinen richtigen E-Shop, also super Marke, aber da sieht man einfach, was halt schieflaufen kann, wenn man die Distribution einfach vernachlässigt. Das Produkt war genial, weil die Sempach-Jacken waren wirklich gut. Die hatten auch mal einen mega geilen Multi-Pocket-Packer, den ich damals in der Heine-Fabrik anprobiert habe, den ich eigentlich mitnehmen wollte, aber...
Der hinten noch so Taschen hat?
Ja, genau.
Den gibt's bei The Smart Dresser, glaube ich, sogar.
Ja, aber nur in Camouflage.
Ja, genau. Du wolltest den in dunkelblau haben.
Ich wollte den in dunkelblau haben und auch in S. Und ich glaube, Smart Dresser hat auch noch M in Stock. Sonst
genau, fällt auch riesig aus. Gekauft. Also bei mir die M, da kann ich auch locker noch jemanden mit reinnehmen. Mhm. Aber ja, mein Gott, passt schon. Ist wirklich ein cooles Ding, kann man auch immer anziehen. Hatte ich auch schon im Stadion an. Hält auch, also das war auch Dezember oder sowas irgendwo, hält gut warm, kann ich empfehlen. Dazu hatte ich ein braunen, also so einen braunen weinroten Kaschmirschal an und eine Fred Perry Beanie und dann war das Ganze, wie gesagt, so sehr herbstfarben, würde meine Mutter sagen, aber so sehr gedeckte Töne, super fürs Büro und ja, angenehm warm. Okay, jetzt trinken wir die ganze Zeit schon Bier. Das wäre jetzt direkt mal eine Einleitung. Wir haben uns natürlich auch überlegt, was kann man denn so für Rubriken machen und da wir ganz gerne was trinken und ja hier auch nicht trockene Kehlen bekommen wollen, trinken wir natürlich was dazu. Ich würde direkt mal starten. Wir sind bei mir. Ich habe jetzt hier mal so ein Mönchshof-Kellerbier aufgetischt, naturtrüb. Ist jetzt auch nicht super speziell, gibt es, glaube ich, in jedem gut sortierten Supermarkt, aber ich feiere es total. Ja. Wie schmeckt's dir? Kann man trinken, oder?
Ja gut, ich als Untapped-Fetischist mit über 1000 eingecheckten Bieren, fast 1100 eingecheckten Bieren, bin da natürlich etwas sensibler, aber es ist ein grundsolides Bier, schmeckt und ist kostengünstig. Kann man sich auf jeden Fall mal holen, ist aber tatsächlich nicht in die Rubrik Getränk der Woche, hat es leider nicht geschafft.
Bei mir schon, ich feiere es, der Kasten, den ich kürzlich gekauft habe, ist schon fast leer.
Der ist schon wieder leer?
Ja, ja.
Der wurde doch erst vor einigen Tagen käuflich erworben, oder?
Man muss gucken, wo man bleibt. Und
Okay, also dein Getränk der Woche scheint das Mönchshof Kellerbier zu sein. Ich habe mich dafür was Non-Alkoholisches entschieden. Und zwar die gute alte Mio Mio Mate, die trinke ich nämlich täglich. Die gibt einfach ordentlich Kraft.
Mit oder ohne Zucker?
Mit. Die ganz normale.
Okay.
Die stinknormale.
Gibt es auch ohne Zucker, habe ich nämlich auch im Keller.
Hast du im Keller?
Ja,
du
ohne Zucker, wollte ich mal ausprobieren, schmeckt fast genauso wie
die normale. Und du hast nie hier so ein Mönchshof-Kellerbier angedreht oder was?
Ja, du kamst ja noch mit einer vollen Mate an, da werde ich dir doch nicht noch eine zweite dazustellen.
Na toll. Also, naja, mein Getränk der Woche ist auf jeden Fall die Mio Mio Mate. Ihr werdet natürlich auch zeitnah dann mal die ein oder andere Craft Beer Empfehlung von mir bekommen, weil das einfach so eins meiner Steckenpferde ist, ja. Gehen wir mal einfach über zur nächsten Rubrik, die wir uns so für die wöchentlichen Podcast-Folgen-Releases überlegt haben, nämlich die Entdeckung der Woche. Dort wird es immer wieder variierende, verschiedene Unterkategorien geben. Diese Woche habe ich mich entschieden für eine Buchempfehlung der Woche, weil ich einfach ein krasser Fan von Printmedien bin und auch immer gerade bei Büchern dieses analoge Feeling, diese Haptik einfach brauche. Und da ich erst kürzlich ein Buch gelesen habe, was sehr gut hier in den Podcast passt, dachte ich mal, schieße ich das einfach mal raus. Vielleicht ist der ein oder andere interessiert. Der Titel lautet Bloody Casuals, Diary of a Football Hooligan. Der Autor ist Jay Allen. Die Erstausgabe ist erschienen im Jahre 1989. Und das ist eben eines der ersten Bücher, in der eben direkt Erfahrungen aus erster Hand eines Casuals geschildert wurden. Das ist ein autobiografisches Werk, das, wie gesagt, eben schon genannten ehemaligen Casuals Jay Allen. Dieser war ja führendes Mitglied und auch Gründungsmitglied der berühmt-berüchtigten Aberdeen Soccer Casuals. Die ASC abgekürzt, waren eine der berüchtigsten Mobs aus Schottland. Und auch wohlgemerkt die ersten Casuals in Schottland. Wie das zustande kam, auch wieder eine lustige Story und nochmal so ein kleinen Rewind auf mein Intro. Aberdeen hatte vor allem aufgrund von Alex Ferguson, der damals noch gespielt hat, und zwar bei Aberdeen, einige sehr, sehr erfolgreiche Jahre auf europäischer Ebene in den 70er und 80er Jahren. Und so kam es, dass im Jahre 1980 der erste FC Liverpool im Europapokal der Landesmeister gegen die Aberdeen, gegen den FC Aberdeen gespielt hat. Und dies alles in der zweiten Runde. Aberdeen wurde keine Chance gelassen, aber die Jungs der Aberdeen Soccer Casuals, beziehungsweise damals gab es diese Gruppe so in diesem Zusammenhang noch nicht, es war eher ein Freundeskreis, sahen dann auf einmal diese trendigen Sneaker auf den Tribünen der Liverpool-Anhänger und dachten sich, boah, scheiße, wie geil ist das denn? So wollen wir auch aussehen. Und haben dann langsam aber sicher eben angefangen, sich auch so zu kleiden. Und gerade eben durch diese erfolgreichen europäischen Jahre hatte man eben auch die Möglichkeit, ins europäische Ausland zu reisen. Das wurde auch getan. In dem Buch sind auch super geile, witzige und urkomische Geschichten, wie so auf irgendwelchen Fähren mit schwedischen Schulmädchen rummachen, die irgendwie aufreißen und dann zwei Jungs von denen irgendwie in Kiel in irgendeinen Sportartikelladen eingefallen sind, geklaut haben und dann natürlich gekascht wurden von der deutschen Polizei und dann leider die Fähre nicht erreicht haben und dann vier Tage in Kiel festsaßen wegen ein paar Tracktops und Adidas Botten. Also super Kaufempfehlung meinerseits, ist auf Englisch, aber man kann es eigentlich leicht verstehen, ist ein bisschen slangig, also kommen viele Begriffe vor, die man so eigentlich nicht kennt, ist aber eigentlich doch recht simpel geschrieben und ich hatte kein Problem damit, es zu lesen. Preislich liegt man da bei 7,49 € und es gibt sogar auch bei Hugendubel zu erwerben, da muss man nicht zum großen A.
Oder natürlich auch beim lokalen Buchshop um die Ecke wahrscheinlich, wenn sie es nicht da haben, bestellen sie es euch gerne, ist ja meistens so und die meisten liefern sogar heutzutage kostenlos auch oder
man kann es abholen, genau. Wir werden euch da in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Bücher empfehlen.
Genau, bevor wir jetzt weiterspringen, nochmal die Frage. Für mich als bildungsfernen Ossi gibt es das Ganze auch als Hörbuch, weil ich lese jetzt ein bisschen seltener als du. Ich fahre aber viel Bahn.
Ich habe jetzt bei meiner letzten Recherche nichts gefunden. Ich bin halt ein absoluter Leser, weil ich gerne Musik beim Lesen höre. Daher habe ich mich da nicht informiert. Aber soweit ich das einschätzen konnte, gibt es das leider nur als eigentliches Buch.
Okay.
Also musst du mal endlich ein bisschen was lesen.
Ja. Einer der Neujahrsvorsätze. Okay, dann würde ich mal mit einer Empfehlung der Woche weitermachen. Und zwar habe ich einen neuen Shop aufgetan. Vielleicht gleich mal Credits geben. Und zwar hat der Mike von ZX8000.de hat auf seiner Webseite eine Liste mit legit Shops, wo man ZX8000 kaufen kann. Natürlich gibt es bei den ganzen Shops nicht nur ZX8000, sondern noch jede Menge anderen Kram. Und das Ganze ist halt tatsächlich weltweit und ganz praktisch, wenn man mal auf der Suche nach irgendwie Sachen sind, die vielleicht irgendwo anders ausverkauft sind oder einfach um auch mal über den Tellerrand hinaus zu schauen. Und da ist mir ein Shop aufgefallen, und zwar Fatsouls Athen. Kennen wahrscheinlich viele von euch, manche nicht. Ich kann es nicht. Und mir sind fast die Augen rausgefallen, weil es gibt tatsächlich, also es ist ein Konsortiumhändler tatsächlich. Adidas hat ja so verschiedene Bandbreiten. Es gibt so den normalen Kram, den es bei Deichmann gibt oder sowas. Davon reden wir jetzt nicht, sondern Top-Notch ist quasi Adidas Konsortium. Das wird nicht von allen vertrieben. Das gibt's halt nur bei einigen Stores in Deutschland. Ich weiß gar nicht, 3 oder so. Also es ist schon wirklich ein bisschen exklusiver. Und das ist halt einer der Stores davon. Ich glaube, der einzige auch in Griechenland. Und wenn man dann mal auf der Webseite guckt, kriegt man halt tatsächlich ziemlich viele Schuhe, die hier ausverkauft sind, auch sofort ausverkauft waren. Die bekommt man dann noch relativ locker und in gängigen Größen und zum Teil mit Rabatt. Also mir sind echt die Augen ausgefallen, was weiß ich, Adidas ZX8000 Frozen Lemonade in einem kompletten Size Run bestellbar. Was weiß ich, ein ZX1000 in dem OG Colorway, der jetzt auch vor kurzem kam, der war auch sofort hier weg. Also man kam schon ran, wenn man wollte, aber war dann doch relativ zügig ausverkauft mit 50% Sale, also einfach für einen Fuffi. Da habe ich schon ziemlich verdutzt geguckt. Einziges Manko, man hat halt 30 Euro Versandkosten. Okay, aber wenn man sich vielleicht mit jemandem zusammentut oder sowas, oder wie gesagt, gerade wenn es die Schuhe hier gar nicht mehr gibt, vielleicht doch nochmal einen Blick wert. Ja, und du hast ja noch einen ziemlichen Artikel gegönnt, wa?
Ich wollte erst mal fragen, als aufmerksamer Zuhörer, gibt's bei denen auch Mephisto? Haben die auch Mephisto-Stock?
Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also das Sortiment ist relativ klein. Es gibt allgemein nur sehr wenige Brands.
Aber dann Konsortium-Account haben?
Frag mich nicht. Ja, die haben auch kaum Klamotten. Also okay. Die haben so Streetwear-Sachen auch wie Pata, was jetzt auch nicht jeder hat oder so, was jetzt hier aber vielleicht auch nicht unbedingt hingehört. Mephistos habe ich leider nicht gesehen. Okay, aber schreib's doch mal. Die haben, glaube ich, auch eine ganz gut gehende Instagram-Seite und sind für...
Sonst hätten wir uns die Versandkosten teilen können.
Das können wir vielleicht mal bei anderen Sachen machen. Die hatten zum Beispiel ein paar ganz interessante Adidas mit einer Craig Green Kollabo. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Auch irgendwie ziemlich interessante High-Fashion-Marke eigentlich. Die haben eine Kollabo halt mit Adidas gemacht, haben da ein paar interessante Schuhe rausgebracht. Also jetzt auch nicht super casual, aber einfach irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Und ich würde behaupten, ich bin da ganz gut am Ball. Und deswegen lohnt es sich ab und zu auch mal den Blick ins europäische Ausland zu richten und nicht nur auf die Insel, weil das liegt natürlich auf der Hand.
Ja, du hast Schnapper angesprochen, ne?
Schnapper, genau.
Ja, ich habe mir lange den Kopf zerbrochen, wie ich diesen speziellen Vorfall, möchte ich es jetzt mal nennen, bezeichnen will. Eigentlich so, ich habe mir von Herb, Shoutout an der Stelle an Herb, sagen lassen, dass es eigentlich gar nicht so ein krasser Schnapper ist. Aber ich habe schon sehr, sehr lange eine gewisse CP-Company-Jacke gesucht, und zwar die CP-Company 50 Philly La Mille Miglia in Navy mit Watchviewer und Google-Kapuze.
Und also ein kompletter Klassiker, ne?
Ja, schon, aber halt auch ziemlich materialtechnisch neu und cool gemacht, so, also sehr robust, auch gefüttert, super geiles Teil mit Liner in, und da gab es 3-4 verschiedene Colorways, und es gab zwar einen coolen Oliven-Colorway, aber der hatte leider einen roten Liner, und Rot und Oliv, finde ich, geht gar nicht, und es hätte auch null zu mir gepasst, deswegen war das immer so ein easy Pass, so quasi, ne? Da bin ich raus. Aber ich wollte unbedingt die blaue haben, weil die hat nämlich so einen leicht hellgrauen, ja, vielleicht schon eher braunen Liner, und niemand hat diese, ich habe bei Release, habe ich mir die Jacke nicht gekauft, und dann bin ich auch immer irgendwie so geizig, was CP Company angeht, keine Ahnung. Ich kaufe da halt einfach lieber gerne auf dem Sekundärmarkt.
Geht ja ein Glück auch noch ganz
gut bei der Marke. Geht bei CP super easy. Also da werden teilweise richtige Kracher-Milles für Millimeters für 300 Euro oder so verhökert. Ja, auch bei kleinen Anzeigen findest du immer wieder einen richtig, richtig guten Schnapper. So.
Was er 50 anzubieten hat, mir fehlt tatsächlich auch noch eine. Mit Watchviewer, ganz wichtig. Das und nix auf dem Oberarm oder so, das finde ich Quatsch. Das muss schon Funktion haben.
Die ich jetzt geholt habe, ist tatsächlich die 50, ne? Also wenn sie mir nicht passt, dann gebe ich sie an dich weiter.
Alles klar.
Mit Aufschlag. Und, auf jeden Fall, long story short, ich habe die Jacke ewig gesucht und anscheinend wollte sich niemand von dieser Jacke trennen, was ja auch ein Stück weit auf diese Jacke, positiv dieser Jacke anzurechnen ist. Auf jeden Fall habe ich dann einfach mal an meinem Geburtstag letztens nach 5, 6 Bieren einfach mal in die Tasten meines Smartphones geklimpert und einfach mal reingeschossen, einfach nur den Produktnamen. Und da wurde mir, ja, ihr reibt euch sicherlich auch die Augen, ich habe mir auch die Augen gerieben, der Devshop angezeigt. Also eigentlich ein Streetwear-Hip-Hop-Shop.
Und mich als Sportmacher verbringt.
Das ist doch, genau. Das ist doch jetzt nicht legit, oder? Naja, klickst du mal drauf und geguckt, boom. Und zu meinem Glück gab es sogar noch 20% on top auf den Sale. Dann habe ich sie jetzt für verhältnismäßig, Herb würde sagen, teuer. Aber für mich war es, weil es ja auch ein Stück weit so ein kleiner Grail von mir war, noch vertretbar für Summe X eben, das Ganze käuflich erworben. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und dachte, boah, hast du dir einen hinter die Birne gekippt?
Vielleicht mal als Referenz, Flüge nach Sansibar von Frankfurt hin und zurück sind günstiger momentan, wurde mir heute angezeigt. Also.
Und ich wach auf und denke mir so, boah, scheiße, hast du dir einen hinter die Binde gekippt, als ob es bei DevShop CP Company gibt. Und dann gucke ich und habe eine scheiß Bestellbestätigung von denen im E-Mail-Postfach. Da haben die doch wirklich 4 oder 5 Jacken, keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, bei sich in Stock quasi. Und wie gesagt, die habe ich geschossen. Mag jetzt nicht unbedingt Schnapper der Woche sein, aber auf jeden Fall eine komische Geschichte, sagen wir es mal so. Ich bin gespannt, noch ist sie nicht geliefert. Heute habe ich die Versandbenachrichtigung bekommen. Ich werde dann vielleicht in einer weiteren Folge mal darüber berichten, wie DevShop so ist.
Okay, was für ein Liner wollte ich noch wissen? Daune, irgendwas Synthetisches? Oder?
Das scheint Daune zu sein, ja. Da ich sonst nur so Uniqlo-Liner eigentlich trage und sonst bei allen anderen Jacken auf Liner verzichte, weil die Uniqlo-Dinger super geil sind, die kosten 30 Euro, halten warm wie Sau, sehen übelst schick aus.
Ohne Kragen hast du die dann immer, ne?
Ja, ja, die sind mit so einem ausgeschnittenen Kragen, damit man natürlich aus Button-Down-Hemd zugeknüpft bis oben hin ordentlich sieht.
Ja, cool. Dann sind wir jetzt fast bei einer Stunde. Denk mal, das ist für eine erste Folge eine ganz gute Länge, oder?
Ja, fast ticken zu lang, aber ne, wie es so ist, da ist man mal am Babbeln und dann babbeln wir halt, ne?
Genau. Gut, dann war nett, machen wir wieder. Uns schwebt vor, alle 2 Wochen eine Folge zu releasen. Mal gucken, wie es klappt mit dies, das Treffen und so weiter. Aber das ist erstmal der Plan. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für heute mit Dies, das Casuals. Wenn es euch gefallen hat oder ihr auch Anregungen habt, ihr, was weiß ich, Rubrikvorschläge habt oder sagen wollt, ihr wollt vielleicht mal Interviewpartner werden, denn das schwebt uns auch vor, das haben wir vorhin noch vergessen. Natürlich auch mal so Szenegrüßen, Friends and Family. Family vielleicht eher weniger, aber zumindest ist doch Friends oder solche, die es werden wollen, mal zu interviewen. Schwebt uns auch vor. Genau, wenn ihr sagt, ihr habt was zu erzählen, schreibt uns gerne mal auf dem Instagram-Kanal. Wenn das noch nicht tut, da gerne auch mal folgen. Ihr könnt uns bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und bei Anchor FM hören. Ihr könnt bei den meisten Plattformen auch eine Bewertung hinterlassen. Wenn ihr da Bock drauf habt, gerne mal einen Stern geben und sagen, verpisst euch, ihr Ficker. Oh Gott, jetzt werden wir als explicit gerankt. Nee, Quatsch. Aber genau, über Feedback freuen wir uns. Erzählt auch gerne mal euren Leuten von dem Projekt. Und ja, wenn ihr das Ganze abonniert, verpasst ihr keine Folge. Und Amon, wenn du nichts noch zu ergänzen hast, würde ich einfach mal sagen, cheers und ja, bis zur nächsten Therapiestunde für Kaufsüchtige. Das war eigentlich unser Slogan, haben wir aber vergessen. Aber gut, so ist es nun mal.
Ich wollte es gerade sagen, aber so ist es. Wir geloben Besserungen für die nächsten Folgen. Oder Fiete gelobt Besserungen, weil der ist nämlich fürs Intro zuständig.
Genau, mega cool. So, cheers, macht's gut, bleibt sauber.